Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und ja, ich weiß, es ist schon wieder nicht Montag. Für mich der eine große Vorteil neben all den wunderbaren vielen kleinen Nachteilen, die Corona hatte und hat, ist, dass meine Zeit im Homeoffice diese Woche ein bisschen verlängert wurde. Heute auch, dachte ich, nutze die Gelegenheit und habe mich dann nochmal in die Rugby-Zeitung gestürzt. Das ist ja dann auch mal ganz schön. Und dachte, dann verschieben wir das Ganze auf heute Abend. Das ist ja auch immer noch okay. Und ich sag mal, letzte Woche war ich beim Mittwoch. Heute bin ich bei Dienstag und nächste Woche wird es dann vielleicht sogar Montag. Natürliche Progression ist doch auch schon mal schick. Und wenn wir über natürliche Progression reden, dann haben wir natürlich auch einen wunderbaren Einstieg in die Top 14, denn da haben wir doch einige Teams, die sich mal mehr, mal weniger von der Stelle bewegen. Racing gegen den amtierenden Meister Montpellier, 38-31 ist das Spiel ausgegangen. Zwei Dinge, die man vielleicht dazu besprechen müsste. Zum einen fast 14.000 Fans in der Arena. Das ist fast dreimal so viel wie bei den letzten Heimspielen. Ist jetzt die große Frage. Racing sagt, dass einer der großen Gründe, weshalb die Zuschauerzahlen so eingebrochen sind, ist, dass sie aufgehört haben, so viele Freitickets an Sponsoren und andere Gruppen zu vergeben. Weiß nicht, ob das stimmt. Beziehungsweise, ob das dann jetzt der Grund ist, weshalb, oder ob sie damit jetzt wieder angefangen haben, sagen wir es mal lieber so rum. In jedem Fall, was auch immer sie getan haben, es hat funktioniert. Montpellier ist jetzt auch in Rugby-Kreisen, auch als amtierender Meister, nicht unbedingt das große Zugpferd, muss man sagen. Racing auch nicht, wenn man hundertprozentig ehrlich ist. Das ist ja so eine Sache, über die sich zum Beispiel Mourad Boujelal immer mal wieder beschwert hat, dass er nicht begeistert davon ist, dass Racing so erfolgreich sind, weil er Racing nicht verkaufen kann als Präsident von Toulon. Er sagt also, ist ja schön und gut, dass sie die Besten sind, aber das Velodrom kriege ich gegen sie nicht voll. Hat ihm jetzt aus nachvollziehbaren Gründen nicht nur Freunde beschert. Ist allerdings ein bisschen schwer dagegen anzureden, wenn er jetzt sagt, okay, also wir haben aktuell Drittliga-Vereine mit einem besseren Zuschauerschnitt als Racing. Muss man halt auch irgendwo im Kontext sehen. Wie gesagt, man kann über vieles reden, kann über PSG reden und sagen, ja, das sind nun mal das große Zugpferd in der Stadt. Und man kann natürlich darüber reden, dass Racing das erste Heimspiel im europäischen Wettbewerb schon wieder nicht in Paris spielt, sondern in Le Havre. Kann man natürlich alle sagen, also so oft wie Racing umzieht, ist es schwer, die La Défense Arena als wirkliches Heimstadion zu sehen. Und ich meine, Racing sind ja dann wirklich fast full circle, wenn man es danach sieht. Nach den Olympischen Spielen wird man seine Spiele, wenn man sie verlegen muss, nämlich wieder in das alte Yves de Manoir verlegen, in das ehemalige Stadion, und aus dem man ausgezogen ist, weil es viel zu klein und zu alt ist. Dort wird ja der Rasen unter anderem erneuert für die Olympischen Hockey-Wettbewerbe. Also das muss man dann schauen, weil das ist natürlich nicht der richtige Kunstrasen für Rugby. Sie spielen ja aktuell auch auf dem Kunstrasen, aber es ist nicht der richtige Kunstrasen. Auch die Gegentribüne soll, glaube ich, nur temporär sein, aber dem bin ich nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, man könnte also für die Spiele, für die man umziehen muss, wieder in das alte Stadion zurückgehen. Also man hat den Full Circle geschafft. Full Circle nicht ganz für Finn Russell. Kind gekriegt, beziehungsweise Vater geworden. Das Kind hat er vermutlich nicht selber gekriegt. Aus der schottischen Nationalmannschaft vermutlich ausgeschlossen. Seine mehr oder weniger öffentlich ausgetragenen Konflikte mit dem Trainerstab oder mit dem schottischen Trainerstab sind ja durchaus bekannt. Aber er scheint den Kopf jetzt frei für Rugby zu haben nach einer, naja, sagen wir mal, durchwachsenen Saison, in der jetzt über Monate über seine Nachfolge sehr laut spekuliert wurde. Hat er mal wieder eine wirklich herausragende Leistung aufs Feld gebracht. Gegen eine Mannschaft aus Montpellier, die, und das muss man auch in aller Ferne sagen, nicht in Topform ist, die vierte Niederlage in Folge für den amtierenden Meister. Damit sind sie auf den 11. Platz abgerutscht. Heißt aktuell natürlich noch nicht allzu viel. Ja. Wichtig wird sein in Montpellier, dass sie geduldig bleiben, die Ruhe bewahren, weil es war insgesamt bis jetzt keine schlechte Saison. Ja, es sind nur 3 Siege zu 5 Niederlagen, stimmt schon. Aber sie haben gerade am Anfang der Saison wirklich gut gespielt. Und es ist auch nicht so, als hätten sie in diesem Spiel schlecht gespielt. Nur Racing war in den entscheidenden Momenten eben dann doch ein wenig cleverer. Vor allem ein Finn Russell war in den entscheidenden Momenten dann doch eben diesen Ticken cleverer. Und das muss man dann auch mal neidlos zugestehen. Wenn wir von alten Meistern sprechen, die in den entscheidenden Momenten ein bisschen cleverer reden, dann müssen wir auch über, müssen wir auch über Camilo Pes reden. Bayonne Usap 24-20 ist das Spiel ausgegangen. Die entscheidende Aktion in der 75. Minute, Guillaume Roet, der sich entscheidet, wieder auf die kurze Seite zu gehen, ein, zwei Spieler aussteppt und dann an Camilo Lopez den Ball abgibt, der recht wilden Offload dann irgendwie doch noch zu Gaëtan Germain kriegt, der dann den siegbringenden Versuch legen kann bis dahin und auch zur Halbzeitpause Perpignan in diesem wichtigen, wegweisenden Duell eigentlich die bessere Mannschaft. Es wird ja darüber geredet, ob das nun das Abstiegsduell ist. Glaube ich fast nicht. Bleibt abzuwarten, aber glaube ich fast nicht. Bayonne war glücklich in diesem Spiel, dass sie den Sieg bekommen haben. Das muss man in aller Ferne sagen. Aber es ist eben halt auch der vierte Heimsieg in Folge. Und sie haben zu Hause gegen Bordeaux gewonnen. Sie haben zu Hause gegen Racine gewonnen. Sie haben zu Hause gegen La Rochelle gewonnen. Und jetzt dann eben auch gegen Perpignan. Man kann spekulieren, wie nachhaltig der Erfolg ist. Mit zwei Schlüsselspielern, die nun mal in dem Alter angekommen sind, wie Maxime Machenon und Camille Lopez. Mehr als zwei Saisons, als diese und nächste, haben sie vermutlich nicht. Aber das wird ja erstmal schon mal reichen. Ja? Und dann muss man eben auch sagen, es ist das vierte Heimspiel, das vierte ausverkaufte Heimspiel. Es gibt, glaube ich, noch 40 verbliebene Tickets. Es sind Dauerkarten. Aber ansonsten wird es sehr schwer werden, dort die Saison einen Platz zu kriegen. Und das Stadion wächst noch weiter. Und vor allem hat es eben Bayonne mit diesem Stadion dann noch das, was Vereine wie Clermont eben schon lange haben, nämlich Vermarktungsmöglichkeiten. Stadion ist eben dann kein reines Stadion mehr, sondern eben auch ein Ort, mit dem du abseits der Spieltage Geld verdienen kannst, mit Veranstaltungsräumen, mit Hotelzimmern und so weiter und so fort. Und dann Hotelzimmer geben im Gegensatz zur Ricoh Arena der Wasps eben auch dann Sinn, weil das Stadion eben fast direkt im Stadtzentrum ist. Oder sagen wir mal in Laufnähe zum Stadtzentrum und nicht mitten im Nirgendwo. Es ist letzten Endes, natürlich kannst du jetzt, wenn du auf die Premiership guckst und sagst, okay, Worcester ist pleite und Wasps sind pleite. Und jetzt kannst du natürlich auch sagen, ja gut, Frankreich hat nun mal diesen spektakulär großen TV-Vertrag, den sie haben. Aber man redet ja von immer gerade Wasps und Worcester. Gerade Wasps sind ja ein Verein, die sind, solange ich Rugby gucke, ist dieser Verein pleite. Was nicht hundertprozentig fair ist, aber gefühlt. Meine, damals, als sie dann nach Coventry umgezogen sind, da hieß es, sie waren 20 Minuten von der Insolvenz entfernt. Und dann hieß es auf einmal, ja, sie sind damit jetzt der reichste Verein der Welt. Und sechs Monate später hieß es schon, ach ja, übrigens, sie können ihre Kredite nicht bedienen und Spieler werden nicht bezahlt und der Verein trainiert immer noch in Baucontainern auf dem Schulhof, mehr oder weniger. Ist halt irgendwo, der Verein ist ja nichts Neues. Worcester genauso. Ja, sie hatten einen sehr liebevollen Eigentümer und Präsidenten, aber seit er verstorben ist, meine, wir reden hier von einem Verein, der. Aber ich meine, auf der anderen Seite, Worcester hatte natürlich den Vorteil, dass sie dieses Stadion sehr vielseitig vermietet haben. Sehr viel an American Football Vereine, da ist viel Geld reingekommen, aber es sind eben halt nicht viele Fans reingekommen. Das ist dann die andere Seite. Aber im französischen Rugby ist man ein deutlich anderer, oder hat man jetzt insgesamt nicht unbedingt das Gefühl, dass dort wirklich was droht. Also das Einzige, worüber man sicherlich reden kann und muss, ist Stade Français. Weil Stade Français nur, ich sag mal, sie könnten sich ihren Lebensstil, ihren Lebensstandard nicht leisten, wenn Herr Dr. Wild nicht wäre. Aber gut, kannst du natürlich letzten Endes auch über Montpellier sagen. Ja. Würde ein Carl-Torino Coaffé oder ein George Bridges in Montpellier unterschreiben, wenn Mohamed Al-Trat nicht wäre? Vermutlich nicht. Ich hab tatsächlich vor ein paar Tagen mit einem alten Bekannten gesprochen, den ich aus Narbonne Zeiten kenne. Big George kenne ich auch noch aus Narbonne Zeiten, aber mit ihm habe ich nicht mehr so viel Kontakt, wenn wir ehrlich sind. Aber es hieß dann, warum, und der Bekannte ist im Trainerstab von den Blues. War auch im Gespräch oder ist im Gespräch als Skill Coach für die All Blacks. Und ich frage, Warum warnst du uns nicht? Warum gehst du ein Jahr vor der WM nach Frankreich? Warum warnst du uns nicht vor, dass du nicht mehr für den... Du weißt, dass du ein Jahr vor der WM dann nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen kannst. Ja, macht mir gar keinen Spaß. Ich möchte nicht für die All Blacks spielen. Das war auch das erste Mal, dass man sowas publik gehört hat. Aber publik war es nicht, aber trotzdem. Ja, spannend. Aber es ergibt Sinn. Es ist auch jemand, wo er sagt, okay, der will eigentlich einfach nur seine Ruhe haben. Und ich respektiere das einfach auf einem sehr, sehr tiefen Niveau. Ich großen Respekt vor. Guter Typ. Kann man echt nicht sagen. Also es ist Big George, Tony Ogafi, wirklich, oder Karl Tony Ogafi, wie er... Frag mich manchmal, den Vornamen ist wirklich schwierig oder komisch vielmehr. Da so einige auch gerade bei den Spielen aus Fiji und Samoa. In den englischen und französischen Medien werden da sehr unterschiedliche Vornamen verwendet. Manchmal nicht komisch. Naja, guter Typ, guter Typ. Nur das Beste für ihn. Aber es ist auch wild. Weiß nicht, wenn du jetzt an den Punkt kommst und mal sagst, ja, also der Grund, weshalb die Spieler in Neuseeland bleiben, sind die All Blacks. Weil sie nur für die All Blacks spielen können, wenn sie in Neuseeland sind. Und jetzt hast du dann All Blacks Starter, die sagen, ja, nö, eigentlich. Naja, wie dem auch sei. Leon Poe, 31-27. Ja, es ist so ein bisschen schwierig. Weil beide Vereine sich einfach komplett ins eigene Bein schießen. Es ist gefühlt 46 humpelnde Männer auf diesem Feld. Poe, die es nicht schaffen, 80 Minuten Rugby zu spielen, ist kein neues Problem, das Problem gibt es schon seit einer Weile. Sie haben sich nur ein bisschen umgeschichtet. Also vorher war es so, dass dann hieß, sie haben die ersten 10 Minuten verschlafen und die letzten 10 Minuten. Und jetzt haben sie es mittlerweile geschafft, dass sie die ersten 10 Minuten nicht mehr verschlafen, aber dafür die letzten 20. Es hat sich ein bisschen gewandelt. Nicht konstant, also sie haben auch von Toulon ziemlich auf die Fresse gekriegt zu Hause, in der ersten halben Stunde. Aber es verschiebt sich so ein bisschen, also man kann grob gesagt sagen, es ist Fortschritt. Kann man, ist doch okay. Ja, Fortschritt ist Fortschritt. Und Leon, die es nicht schaffen, auch nur eine halbwegs kompetente Verteidigung aufs Feld zu stellen, da bist du dann schon wieder am Ende des Tages auf den Versuch von Joshua Tuisova angewiesen, bei dem, ja, darf man abwarten, wo er am Ende landet. In Leon will er ja wohl nicht bleiben, was ich nachvollziehen kann. Wurden ja doch deutlich andere Dinge versprochen. Einige Starspieler wollen weg. Muss man mal abwarten, wie es da weitergeht. Aber ja, es ist... Natürlich war Poe lange vorne, aber auch das hätte nicht passieren müssen, wenn Lyon ein bisschen kompetenter verteidigen würde. Es ist... Beide Mannschaften hätten diese Spiele eigentlich verlieren müssen. Oder sagen wir es mal andersrum, keine der beiden Mannschaften hätte das Spiel gewinnen dürfen. Aber naja, was will man machen, ne? Machen wir weiter. Ich weiß wirklich nicht, was ich über dieses Spiel sagen soll. Es ist, beide Mannschaften hätten dieses Spiel nicht verlieren dürfen. Leon Poe hätte das Spiel nicht mehr aus der Hand geben dürfen und Lou hätte ihn das Spiel gar nicht, oder Leon hätte ihn das Spiel gar nicht erst in die Hand geben dürfen. Es ist, beide Mannschaften haben noch so viel, an denen sie arbeiten müssen. Und dann haben wir auch schon die Überleitung. Stade Français Brive, auch ein Spiel, über das man eigentlich nicht allzu viel sagen kann. Außer, dass der Trainerwechsel nicht funktioniert zu haben scheint. 27-0. Das ist ihre, vielleicht ist es auch das Dankeschön für den Klassenerhalt von der letzten Saison, wo das Ergebnis ja fast genauso war, nur andersrum. Jetzt kannst du natürlich sagen, Stade Français. 3 Spiele in Folge spektakulär. Erst dieser haushohe Sieg 54-3 oder was es war gegen Perpignan. Dann dieser Last-Minute-Harry-Glover-Jury-Second-Sieg in Pau. Und jetzt dieser 27-0-Sieg gegen Brive. Was natürlich erstmal in einem sehr guten Lauf aussieht. Aber sie haben halt auch gegen gegen 2 katastrophal schlechte Gegner gespielt und gegen einen, der nicht weiß, wie lange ein Rugby-Spiel dauert. Jetzt kann ich natürlich sagen, gegen Stade Français fühlt sich ein Spiel normalerweise mal deutlich länger an. So spannend ist es normalerweise nicht. War es ja auch nicht. Aber, was soll man noch sagen? Also ich meine, wie hoch haben sie in Toulon verloren? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. 45-0, 42-0. Dann dieses 42-7. Also muss höher gewesen sein. Sie waren bei 99-7. Ja, wir reden hier von einem, in den letzten Spielen fast ein 120-7, das sie kassiert haben. Was soll man denn dazu noch sagen? Ja, klar, Nomela ist weg. Oscar Rixen übrigens kam von der Bank. Der hatte sicherlich viel Freude. Doof drauf, was das ganze Spiel spielen. Ja, kam von der Bank, aber in der dritten Minute. Der hatte sicherlich viel Freude. Aber gut. Brief fallen damit auf den 12. Platz ab. Ein Punkt vor Pro und Perpignan. Und ich meine, wenn man jetzt nur über die aktuelle Form geht, sehe ich nicht, wie sie vor diesen beiden Vereinen bleiben sollen. Apo, spielen nicht schlecht, nur eben halt 20 Minuten zu wenig. Und Perpignan zeigen zumindest einen gewissen Kampfgeist. Naja, muss man schauen, ob da nochmal nachjustiert wird, vor allem auch auf der Trainerposition. Man darf gespannt bleiben. Toulon hat 28-20 gegen Castres gewonnen, offensiv eigentlich sehr solide, haben da ja eine gewisse, gewisses Potenzial offensiv. Jutavai Nicolo, Cheslin Kolbe, Weisea Naiatalevu, da ist ein gewisses Potenzial da. Haben sich letzten Endes schwer getan gegen doch insgesamt stark rotierte Castres, aber ja, logischer und souveräner Sieg letzten Endes. Toulon für mich mit das Team der Saison aktuell, muss ich sagen. Also wenn man bedenkt, aus was für einer Situation sie kommen, ist das eine sehr solide und vor allem eine erfrischend konstante Saisonleistung. Clermont-Bordeaux, sicherlich am Ende des Tages das, sagen wir mal, spannendste Spiel. Clermont, die definitiv wieder auf herausragender Form sind und muss sagen, nach der letzten Saison sich die Zuschauerzahlen auch wieder eingepegelt haben, also es waren fast 18.500 wieder im Stadion, also wieder fast auf Vollauslastung, was sehr erfrischend ist. Das Marcel Michelin ist ja doch ein Stadion, das man als Rugby-Fan durchaus mal gesehen haben sollte. Persönlich empfehle ich allerdings dann doch vielleicht einen Stehplatz, weil die Sitzschalen schon kein Prop-Format haben, formulieren wir es mal so. Aber ansonsten natürlich ein spektakuläres Stadion. Und die ASM Experience, das Museum, die Ausstellung des Vereins ist auch sehr sehenswert. Kann man auch gute anderthalb Stunden drin verbringen und macht eigentlich auch sehr viel Spaß. Sehr nett. Aber letztendlich dann in den entscheidenden Momenten haben sie sich dann doch überrumpeln lassen. Doppelpack von Marouane Tchamwe, dem kongolesischen Flügelspieler von Bordeaux, der zwei Versuche gelegt hat, die vielleicht so nicht hätten gelegt werden dürfen. Mathieu Jalibert wieder in Topform. Clermont am Ende des Tages vielleicht dann doch ein wenig glücklich, dieses Unentschieden noch zu holen. Beide Mannschaften haben sich letzten Endes zufrieden gezeigt, aber ist natürlich so ein Unentschieden ist natürlich immer wenig zufriedenstellend im Rugby. Clermont, ja, viel wurde aus der Schiedsrichterleistung gemacht. Die Clermont-Fans haben sich sehr benachteiligt gefühlt und der eine oder andere Spieler hat sich auch entsprechend geäußert, was ich in der Härte vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen kann, aber ich kann verstehen, weshalb. Insgesamt vielleicht doch der ein oder andere Call, wo man denkt, ja. Bordeaux auf der anderen Seite, also sagen wir mal, es ist schon überraschend. Jetzt kann man natürlich sagen, sie haben vielleicht viel dran gearbeitet. Aber Bordeaux, die über die Saison bis jetzt einen Schnitt von 14 Penalties weggegeben haben, also durchaus auf der undisziplinierteren Seite, haben in dem Spiel nur 7 weggegeben. Ja. Es ist manchmal so, ne? Aber wenn du zur Halbzeitpause ja, so vorne liegst, dann sollte man eigentlich meinen, dass man es schafft, dann auch schafft, das Spiel über die Zeit zu bringen. Aber gut, haben sie nicht. Clermont sind damit aktuell auf dem 6. Platz. Wenn sie den halten, haben sie das Saisonziel erreicht. Man kann vielleicht nicht meckern. Auch für Clermont ist es natürlich irgendwo so ein Prozess. Ne? Also viele neue Spieler gerade im kreativen Bereich auf der Achse komplett neu aufgestellt. Von daher kann man damit durchaus leben. Bordeaux kann damit mehr als gut leben. Bei der Saison, die sie spielen, so katastrophal wie die ist, ist so ein Auswärtsunentschieden schon fast ein Bonuspunkt-Sieg. Ne? Kann man wirklich wenig sagen. Toulouse-La Rochelle, Sonntagabend-Topspiel. Früh schon stark beeinflusst durch die rote Karte von Reda Wardy für La Rochelle. Schon in der 12., 11., 12., irgendwas in dem Dreh. Minute, also recht früh. Und trotzdem war La Rochelle lange fast die bessere Mannschaft, gerade in der ersten Halbzeit Gedränge, Oberhand gehabt, Territorium, Ballbesitz besser gewesen und trotzdem am Ende 26-17 verloren. Das ist die 9. Niederlage in Folge gegen Toulouse für La Rochelle, gut, die 8., wenn man nur Pflichtspiele zählt. Toulouse hat seine Heimstärke, da braucht man gar nicht drum rumreden, aber irgendwann muss man dann schon sagen, wenn du willst ein Top-Team sein, du willst Meister werden. Und auch diese Saison, schätze ich, führt an der Meisterschaft kein Weg an Toulouse vorbei. Musst du halt irgendwann doch mal eine Möglichkeit finden, diese Mannschaft zu schlagen. Das letzte Sieg gegen Toulouse ist 3,5 Jahre her. Das sollte sich irgendwann mal ändern. Aber ansonsten, im Vergleich zum letzten Spieltag, wo es 4 Auswärtssiege gab, endlich mal wieder ein Spieltag ohne Auswärtssieg. Ganz klassischer Top-Kartor-Spieltag, so wie ich ihn mag. Ah, kann man nicht meckern. Nur ein bisschen was Traditionelles zwischendurch. Pro les deux. Machen wir weiter. Topspiel am Donnerstagabend, Mont-de-Marsan gegen Agen. 11:33 ist es ausgegangen. Agen mit dem 4. Sieg in Folge. Dem 4. Auswärtssieg in Folge. So rum war es. Immer diese Serien, die man nicht wirklich im Hinterkopf hat, ne? Aber im Gegensatz zu allem, was ich gedacht habe, aktuell wirklich das beste Team der Liga. Fast. Das zweitbeste Team der Liga. Nein, nicht nur, weil sie auf dem zweiten Platz sind, weil ich glaube, Oyonnax sind dann doch noch so den Ticken besser. Aber wer hätte das gedacht, dass Agen nochmal so zurückkommt? Ich nicht. Eine positive Überraschung. Auf der anderen Seite, Mont-de-Marsan hat die Saison doch so vielversprechend angefangen und jetzt dann doch wieder so abgerutscht. Ja, so abgerutscht. Sie sind im Tabellenmittelfeld. Aber dafür, dass sie die Liga doch noch einige Spieltage angeführt haben, ist das schon ein wenig enttäuschend. BC hat 20:28 gegen Oyonnax verloren. Kein Problem, keine Schande. Wir haben es eben gesagt, Oyonnax ist das beste Team der Liga. Natürlich willst du jedes Heimspiel gewinnen, aber Béziers sind eben halt auch nicht. Ja, Agen anscheinend. Kann man wenig zu sagen. Es ist verdient und logisches Ergebnis letzten Endes. Béziers ist nach wie vor zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass man sie als Rugbyverein ernst nehmen könnte. Und das sage ich nicht nur, weil ich nicht objektiv bin. Aber gut. Muss man mit rechnen. Ich glaube, wann können wir auch schnell abhaken? 36:3 gegen Massy. Generell ein Spieltag ohne viel deutsche Beteiligung. Erik Marx scheint verletzt zu sein. Zumindest, wurde zwar nicht gelistet, aber es fällt mir schwer zu sehen, weshalb er sonst nicht spielt. Zumal an den Spielen, die er gemacht hat, hat er eigentlich immer sehr gute Kritiken gekriegt, wenn man das so formulieren kann. Soyon Golem hat etwas überraschend 22:26 gegen Rouen verloren. Eigentlich recht heimstark, die SR-Cans. Und Rouen, an den kann man eigentlich nichts sagen. Ich wollte gerade sagen, so auswärtsstark sind sie nicht, aber sie spielen generell eine gute Saison. Ja, wir haben noch nicht mal ein Drittel durch, aber 5 Siege aus 8 Spielen, das ist schon eine sehr solide Leistung. Sie haben aktuell mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Und das ist schon mehr, als man erwartet hat, wenn man hundertprozentig ehrlich ist. Ich hätte nicht mit diesem Sieg gerechnet. Ich bin auch etwas überrascht, weil, wie gesagt, zwei junge Lämmen sind eigentlich recht heimstark und spielen auch keine schlechte Saison. Aber gut, ne? Lob gebührt. Carcassonne haben mit Offensivbonus gegen Aurillac gewonnen, 27:9. Chris Hilsenbeck stand, soweit ich weiß, nicht im Kader. Nein, stand nicht im Kader. Ja, naja, es ist, Aurillac haben ein sehr junges Team und haben für das Auswärtsspiel rotiert, weil Aurillac auswärts nicht wirklich spielt. Es war ein sehr guter Aufbaugegner für Carcassonne, die damit endlich von den Abstiegsplätzen runter sind. Muss man nicht weiter thematisieren. Aurillac haben das Spiel, im Französischen sagt man, haben einen Pass gemacht. Ils ont fait l'impasse. Die haben das Spiel geschmissen. Letzten Endes. So muss man jetzt nicht viel drüber reden. Ich will nicht sagen, dass das im französischen Rugby immer noch üblich ist, aber es ist nicht unüblich. Aber ich sag mal, es ist noch nicht so, dass man sagt, dass man schockiert sein muss, sagt, was, sie haben Auswärtsspiel nicht ernst genommen. Es ist nicht schön. Es ist eine Sache, die der Vergangenheit eigentlich angehört. Es hat nur noch niemand der Gegenwart erklärt. Und ich kann die Logik von Aurillac verstehen, dass du sagst, solange wir zu Hause alles gewinnen, ist alles gut. Und das tun sie ja in den meisten Fällen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, sie haben offiziell die Top 6 als Ziel ausgegeben. Auf der anderen Seite haben sie aber auch das Gehaltsbudget um 30% zurechtgestutzt. Naja, es war das Ziel. Also ich glaube letzten Endes, wovon haben sie geredet? Sie haben 26-27% geschafft. Aber gut, trotzdem. Ich glaube viel mehr als Klassenerhalt. Aurillac, wenn sie ihr Gehaltsbudget um 30% um Drittel einschrumpfen. So ein großes hatten sie bis jetzt sowieso nicht. Souveräner und solider Klassenerhalt ist schon, denke ich, wenn man realistisch ist, trotz eines jungen Mannschaftskerns, der ja immerhin letzte Saison U23-Meister geworden ist, trotzdem sicherlich nicht unbedingt drin. Montauban haben etwas überraschend zu Hause gegen Grenoble verloren, 33-34. Finde ich schon überraschend. Montauban haben die Saison eigentlich recht vielversprechend begonnen und ich finde insgesamt auch nicht so schlecht gespielt. Ja, sie haben ein paar Punkte Abzug. Ja, okay. Aber trotzdem, selbst wenn man die Punkte rauflegt, wären sie nicht so viel höher oder stünden sie nicht so viel besser da. Also sie wären vielleicht statt auf dem 15. auf dem 14. Platz. Ja, es ist mal wieder eine Umbruchsaison. Okay. Und Grenoble, die zwischenzeitlich auch mehrere Spieltage Tabellenführer waren, dann ein bisschen eingebrochen sind, haben jetzt ihre Revanche für die Heimniederlage gegen Aix-en-Provence letzte Woche gehabt. Okay, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre Grenoble so eine Mannschaft, vor der du Angst haben müsstest. Montauban hat sich viel bewegt. Man ist dabei, das Stadion auf Vordermann zu bringen. Man hat die ersten Logen fertiggestellt. Was jetzt erstmal noch nicht spektakulär klingt, aber was natürlich finanziell schon sehr wichtig ist. Ich bin enttäuscht von dem Saisonverlauf von Montauban. Ich hatte Montauban und ich glaube, da sehen sie sich auch selber. Aber, und da haben sie auch das Potenzial zu sein, wenn man sich diesen Kader anguckt, müssten eigentlich in den Top 6 sein. Wenn man sich anguckt, was die für Spieler auf dem Feld haben, ist eigentlich so viel Klasse da. Da müsste eigentlich, da muss irgendwas passieren. Ich sag noch nicht, da müssen Köpfe rollen. Aber ein bisschen was muss passieren. US Nordstadt stand bei der Niederlage von Provence Rugby von Anfang an auf dem Platz. 26-9 ist das Spiel letzten Endes in der Wehr ausgegangen. Braucht man jetzt nicht unbedingt groß analysieren. Das ist das erwartete Ergebnis letzten Endes. Nevers spielen eine ruhige Saison. Nicht so gut wie letztes Jahr. Aber solide. Und wenn sie so weitermachen, dann kommen sie am Ende des Tages auch wieder in die Playoffs und dann ist gut. Provence sind durchwachsen. Eher auf der schlechteren Seite. Wenn man bedenkt, dass wir von der Mannschaft reden, die in Grenoble gewonnen haben, die zu Hause einen Unentschieden gegen Oyonnax geholt haben. Das Potenzial auch hier wie im Montauban ist da. Ja, es war mal wieder ein großer Umbruch. Ja, klar. Ich denke nicht, dass das ein Spiel ist, an dem sie sich aufhängen müssten. Aber so ein bisschen stottern sollte das Zahnrad mittlerweile kommen. So richtig doll ist das noch nicht. Biarritz Colomiers auf der anderen Seite war ein sehr schönes Spiel, 48-31. Biarritz war es letzte Woche Montauban, nee, vorletzte Woche gegen Montauban war es ja auch schon so ein sehr hochpunktiges Spiel. Darf gerne so weitergehen. Colomiers durchaus eine auswärts starke Mannschaft. Von daher, da Biarritz hier wirklich zufrieden sein, dass sie das Spiel dann doch trotz allem souverän gewonnen haben. Nee, ist wichtig. Spielen ja auch noch nicht die Saison, die sie spielen könnten, von daher alles gut. Machen wir weiter mit der National. Sehr spannende Ergebnisse. Potenzielles deutsches Duell in Nizza. Gegen Tarbe aber weder Kurt Haupt noch Maxim Oltmann waren im Kader. Wie gesagt, es war ein merkwürdig undeutscher Spieltag. Auch darunter weder Mathieu Ducot noch Sani Dembélé noch der Neue von der jetzt nachnominiert oder jetzt nominiert wurde von Bohnen haben gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Tim Menzel hat nicht gespielt. Merkwürdig undeutscher Spieltag. Aber gut, wichtiger Sieg für Nizza. Unglaublich wichtiger Sieg. Ein katastrophal schlechte Saison, die sie spielen. Tarbe überraschenderweise gar nicht so schlecht. Vor allem offensiv hat es bei Nizza echt gehakt. Das war eine Sache, wo sie riesige Probleme hatten. Wenig Versuche gelegt, tatsächlich. Aber es ist jetzt in 7 Spielen, das ist der erste Offensivbonus. Das erste Mal, dass sie wirklich offensiv was gezeigt haben. Also es kann jetzt vielleicht, auch da, neuer Trainerstab, klar. Großer Wandel im Kader, klar. Aber so viel Geduld habe ich nicht immer. Ich habe schon genug Geduld bei Vereinen. Und als Ausrede taugt das eben halt auch nur immer bedingt was. Ja, es ist nachvollziehbar eben halt nur bedingt. Tarbe, es ist ein Auswärtsspiel in der dritten Liga. Es ist nicht so wie in der Top 14, wo jedes Spiel zählt. Das ist eine blöde Formulierung. Natürlich zählt auch hier jedes Spiel. Natürlich zählt auch in der zweiten Liga jedes Spiel. Aber ich sag mal, je weiter unten du in der Liga-Pyramide bist, desto weniger Auswärtssiege wird man sehen. Das ist halt einfach so. Einfach auch schon, weil die Reisebedingungen eben halt dann doch deutlich mauer sind. Von daher mache ich da, glaube ich, nicht, dass ich Nizza da jetzt dass die Tarbe da jetzt einen Riesenkopf machen wird aufgrund dieser Auswärtsniederlage. Anders sieht es vielleicht aus bei Albi, die 20-18 in Suren verloren haben. Suren ist ein Verein, der wird ja immer noch nicht so richtig ernst genommen. Zu Unrecht, ne? Aber da wäre mit mehr drin gewesen für Albi, die hier nur im Defensivbonus nach Hause fahren. Wäre doch deutlich mehr drin gewesen, muss man sagen. Aber gut, sie haben einen Punkt mitgenommen. Und wie gesagt, Suren ist nicht so schlecht, wie man immer denken mag. Sie haben keinen großen Namen, vor allem im Vergleich zum Rest der Liga. Aber da hat man doch deutlich größere Namen in diesem Wettbewerb. Aber sollten sich letzten Endes, denke ich, nicht beschweren. Rennes haben den ersten Saisonsieg geholt. 14-13 gegen Cognac und sind damit nicht mehr Tabellenletzter. Cognac 7 Niederlagen aus 7 Spielen. Rennes damit 6 Niederlagen aus 7 Spielen. Ein kleines Trainer-Update. Cognac haben ja letzte Woche Fabrice Landreau entlassen. Hat sich jetzt rausgestellt, dass der explizite Wunsch des Kaders war. 80% der Spieler haben sich in einer geheimen Abstimmung dafür ausgesprochen. Was man vielleicht nachvollziehen kann. Aber also der Kernpunkt ist für mich halt wirklich dieses Evavier stattdessen. Ja, sie haben jetzt mit den Assistenztrainern weitergemacht, aber es ist jetzt auch nicht so, als würden Top-Trainer Schlange stehen, bei diesen Verein vorm Abstieg zu bewahren. Muss man abwarten. Rennen waren in einigen Spielen tatsächlich recht nah dran. Vielleicht ist das jetzt so ein, oder ich sag mal, im Vergleich zu einigen größeren Gegnern, wo sie genauso nah dran waren, waren sie jetzt gegen einen vermeintlich schlechteren Gegner erstaunlich knapp. Vielleicht war das erste Spiel war, in der sie die Favoriten waren und von ihnen erwartet wurde, dass sie das Spiel tatsächlich gestalten, auf der Gefahr hin, ein bisschen das Fußballvokabular abzudriften. Aber es ist natürlich schon so, dass Cognac viel den Ball abgegeben hat, den viel einfach wieder zurückgekickt haben und Rennen tatsächlich das Spiel überlassen haben. Und das war dann jetzt vielleicht doch nochmal so eine Situation, wo wir gesagt haben, okay, also vielleicht war das tatsächlich ein Problem. Weil, wie gesagt, gegen Valence zum... Nee, nicht Valence. Valence war kein knapper Spiel. Gegen wen? An welches Spiel denke ich denn? Bourg-en-Bresse? Das sind die, gegen die ich denke. Gegen Bourg-en-Bresse zum Beispiel war es ja ein sehr knappes Spiel. Schwer zu sagen, weil sie haben den ersten Saisonsieg geholt. Vielleicht ist das jetzt so ein Klickmoment. Ne? Und sagen, okay, also jetzt kann es wirklich losgehen. Viel Zeit haben sie nicht. Man sieht auch einen Verein, weil sie haben 7 Punkte Rückstand auf ihren Mitaufsteiger Carcassonne, die immerhin zu diesem Zeitpunkt jetzt schon 3 Spiele gewonnen haben, dürfte nicht einfacher werden. Bourg-en-Valence, 25-25, wie bereits gesagt, kein Tim Menzel. Vielleicht an dieser Stelle der große Punkt. Bourgoin haben, oder in diesem Spiel wurde der neue Zuschauerrekord für die dritte Liga aufgestellt. 6250, irgendwas in dem Dreh. Zuschauer, das ist der neue Zuschauerrekord für diese Liga. Generell, Bourgoin mit sehr guten Zuschauerzahlen hatten diese Saison schon 6000 und 5000 im Stadion. Und einmal 3000. Damit vor Narbonne und Bourg-en-Bresse, die nächstbesten Zuschauerzahlen haben, Narbonne im Schnitt mit 4000 Zuschauern, was nebenbei bemerkt, doppelt so viele sind wie letztes Jahr in der zweiten Liga, stellt sich heraus, die Fans haben keine Lust, ihre Mannschaft jede Woche verlieren zu sehen. Wer hätte das gedacht? Für mich kommt das ja als riesige Überraschung. Und Bourg-en-Bresse liegen auch in dem Dreh ungefähr 4000, 3500. Was ein kleines bisschen weniger ist als letztes Jahr in der zweiten Liga, aber immer noch nicht schlecht. 25-25, letzten Endes Valence damit sehr zufrieden, weil wenn man, sie haben die, gibt ja dieses wunderbare Sprichwort, im Rugby geht es darum, einzelne Minuten zu gewinnen und einzelne Momente zu gewinnen. Sie haben die erste Minute gewonnen und die letzte und den Rest haben sie verloren. Bourgoin waren die bessere Mannschaft, wie gesagt. 70 Minuten lang. Die ersten 5 Minuten nicht und die letzten 5 Minuten nicht. Und das hat Valence gereicht, um das Unentschieden rauszuholen. Bourgoin wird sich ärgern. Sie hätten dieses Spiel gewinnen müssen, wenn man ehrlich ist, vor dieser Kulisse. Aber gut, haben sie nicht. Ne? Valence damit weiter Tabellenführer. Bourgoin auf Platz 4. Mittlerweile 10 Punkte hinter Valence. Was wild ist, wenn man bedenkt, wie gut Bourgoin die Saison waren. Bis jetzt, aber gut. Es ist, wie es ist. Narbonne haben mit Offensivbonus gewonnen. Ich möchte das einmal betonen. Gegen Bourg-en-Bresse. 36-24. Es war Pink gegen Violett. Ist ja immer noch der Oktober Rose, der Brustkrebs-Vorsorgemonat. Was, bitte nicht falsch verstehen, eine klasse Sache ist. Ich finde, manche Vereine also es ist ja nicht das erste Mal, dass Narbonne das so macht. Und sind auch nicht die einzigen, dass sie in pinken Trikot spielen und die dann hinterher versteigert werden. Aber diese Kombination aus Pink und Orange, fast so schlimm wie die Kombination in Po aus Pink und Grün. Pink und Orange sind zwei Farben, die nicht gemixt werden sollten. Haben die Gelegenheit genutzt und haben auch dem Frauenteam ein bisschen Öffentlichkeit geschenkt. Die durften eine Ehrenrunde drehen. Die Spielmacherin Florian, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, hat ja gestartet in dem im Finale der Weltmeisterschaft Militär-Rugby oder Armee-Rugby. Dort die Neuseeländerin geschlagen und sind Weltmeisterin geworden. Wird dann jetzt auch zurückkommen und auch der Athletiktrainer, was macht er denn? Doch, müsste der Athletiktrainer gewesen sein vom Marseille, von den Frauen, der dort als Assistenzcoach mit dabei war. Also dort hoffentlich dann nochmal ein bisschen Verstärkung für, in Anführungszeichen, unsere Frauen, wenn sie dann wieder beide zurück sind. Aber ansonsten trotzdem natürlich ein spektakulärer Sieg auch in der Höhe. Narbonne haben ihr Spiel ja diese Saison hauptsächlich auf die Verteidigung aufgebaut. Das war ein Riesenfokus in den ersten Wochen und in der Offseason war die Verteidigung ein Riesenfokus. Was Sinn ergibt, du hast einen komplett neuen Kader zusammengestellt. Wie gesagt, es sind ja, wie viele Spieler sind da? Es sind ja fast 30 Spieler, die gegangen sind. Und die Neuzugänge kamen erst sehr spät und dann ergibt es natürlich Sinn, du kannst deine Defensive schneller aufbauen als deine Offensive. Dass da erstmal der Fokus drauf liegt oder gelegen hat, ergibt sehr viel Sinn. Aber es scheint so, als hätte die Offensive nachgezogen. Bourg-en-Bresse müssen auswärts eine bessere Mannschaft werden. Sie stehen gut da, sind Tabellendritter, aber 4 Punkte hinter Dax, was schon erschreckend genug ist. Und auswärts noch nicht wirklich die beste Mannschaft. Sie haben in Rennen gewonnen, aber ansonsten noch nicht viel geholt auswärts. Und das muss sich ändern, sonst könnte es durchaus eng werden in dieser Liga. Und ich gebe zu bedenken, wenn ihr sagt, ich bin vielleicht ein bisschen harsch mit Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse haben selbst gesagt, sie wollen innerhalb der nächsten 5 Jahre, sehen sie sich als Playoff-Team der Pro D2. Da muss ein bisschen was kommen. Sonst könnte das eng werden. Dax hat 22-16 gegen Blagnac gewonnen. Vielleicht etwas überraschend knapp, aber ansonsten muss man nicht allzu viel drüber reden. Dax spielt eine sehr gute Saison. 6 Siege aus 7 Spielen, was überraschend genug ist. Valence haben noch nicht verloren. Das Ergebnis gegen Bourgoin war tatsächlich der erste Punktverlust. Naja, was heißt Punktverlust? Sie haben nur 3 Offensivboni geholt. Aber 6 Siege und dann eben ein Unentschieden. Das war der erste Nicht-Sieg gegen Bourgoin. Dax auf der anderen Seite auch solide. Insgesamt überraschend, also hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber ja, mehr culpa. Überraschend gut. Blagnac sind natürlich kein Auswärtsteam. Auch letzte Saison haben sie auswärts nicht wirklich was gerissen und ich gehe nicht davon aus, dass sich das jetzt in naher Zukunft ändert. Und daher ist es nicht so überraschend, aber gut für Dax. Gut für Dax. Insgesamt, letztes Ergebnis. Mika hat tatsächlich noch das Spiel mit deutscher Beteiligung fast vergessen. Carcaren hat tatsächlich den nächsten Saison sich geholt und zwar diesmal gegen Sean Berry. Und Mika Tjumenev durfte von Anfang an ran. Auf der 2 gestartet, knapp 50 Minuten gespielt. Hatte also einen recht relevanten Beitrag zu diesem Sieg. Wobei Carcaren ja auch lange in Unterzahl gespielt haben. War es Loni Uhila, der rot gesehen hat? Der hat in dem Fall einen Versuch gelegt. Ich glaube, er hat aber auch rot gesehen. Nee, hat er nicht. Ich bitte um Entschuldigung. David Raikuna hat rot gesehen. In der 45. Minute wurde er eingewechselt. Und in der 50. Minute hat er rot gesehen. Ja, das ist anständiger Arbeitstag. Kann man nicht sagen. 5 Minuten gespielt. Muss reichen. Das muss reichen. Insgesamt ist aber bei vielen Vereinen auch wirklich Luft nach oben. In Nizza muss sich noch viel bewegen. Narbonne wird sicherlich auch nicht auf ewig auf dem 10. Platz bleiben. Da muss noch nach oben gehen. Unten, ich sehe nicht wirklich, dass Cognac sich die Saison noch retten kann. Wenn wir ehrlich sind. Was natürlich ein bisschen schade ist, dass der Abstiegskampf zumindest in dem Bereich so früh vorbei ist. Ich kann mir vorstellen, dass Rennes noch mal ein bisschen was reißt. Aber auf der anderen Seite, Carcaren sind schon deutlich besser aufgestellt. Und wenn man sich anguckt, wer sonst noch da unten ist, Chambéry, Narbonne, Nizza, Tarbes, die jetzt alle so in diesem 3-Punkte-Radius von Carcaren auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz sind, schwer zu sagen, wer von denen abrutscht. Am ehesten Tarbes, aber wer weiß. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder, dann vielleicht sogar am Montag, wie angekündigt. Wenn nicht, dann vielleicht ein, zwei Tage später, aber ich denke mal am Montag. Das würde am meisten Sinn ergeben. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Habt viel Spaß und bis dahin. Tschüss.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.